ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIP-FM-Ausgabe vom 24. November, moderiert und zusammengestellt von Jochen, Radio Unerhört Marburg. Die Staatsanwaltschaft will Buchhändler zur Zensur verpflichten. Das ist das Resümee verschiedener Buchhandlungen in Berlin, nachdem sich bei ihnen die Razzien in letzter Zeit häufen. Gegen die betroffenen Läden laufen nun auch Verfahren, doch sie wehren sich und rühren nun die Solidaritätstrommel. Big Brother is watching you. Dem Slogan nach werden diverse Überwachungsprojekte in Europa vorangetrieben, beispielsweise die flächendeckende Überwachung durch Kameras in Innenstädten. Europaweit arbeiten jetzt 17 Organisationen an INDECT, um die gesammelten Daten zusammenzuführen und Europa noch sicherer zu machen. In Frankreich ist es ruhiger geworden. Die Auseinandersetzung um die geplante Rentenreform ist weniger medienwirksam, trotzdem passiert immer noch einiges. Eine aktuelle Einschätzung der Situation in diesem ZIP. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf die NATO aus Sicht des Bundes für soziale Verteidigung. Anlass ist der NATO-Gipfel vergangenes Wochenende und die neuen Strategien bzw. Aufgabengebiete der NATO. Mal geht es um ein antimilitaristisches Flugblatt, mal um die linke Szene-Schrift Interim und die Demonstration gegen die Einheitsfeier in Bremen. Immer häufiger werden linke Buchläden in Berlin durchsucht. Allein in diesem Jahr fanden 6-mal Razzien gegen engagierte Läden in Berlin statt. Militante und radikale Lektüre soll nicht mehr über den Ladentisch gehen. Mit den Durchsuchungen wollen die Ermittlungsbehörden den BuchhändlerInnen eine Schere im Kopf einpflanzen, kritisieren die betroffenen Läden. Was und weshalb durchsucht wurde und was dahinter steckt, dazu sprach Heike Demmel mit Frieder Röttgen, dem Geschäftsführer des Buchladens Schwarze Risse.
Ihr sagt, es gab jetzt in der letzten Zeit eine ganze Welle von Durchsuchungen linker Buchläden, die beispiellos sind. Inwiefern sind die denn beispiellos, eurer Meinung nach?
Beispiellos insofern, dass wir in den letzten 20 Jahren immer mal wieder Durchsuchungen hatten, die so als Warnung vielleicht zu verstehen waren, oder wir haben die zumindest so interpretiert, dass wir immer mal wieder Durchsuchungen hatten, wo die sich einen Überblick verschafft haben und das so eine Einschüchterungskampagne dann war, 2-3 Durchsuchungen. Und jetzt ist es aber so, dass es tatsächlich bei uns allein im letzten Jahr 9 Durchsuchungen gab, seit einem Jahr oder in den letzten Monaten 6 Durchsuchungen, und dass es auch darauf hinausläuft, dass die nicht nur bei uns durchsuchen und auf der Suche nach irgendwelchen Publikationen sind und praktisch nur der Ort für sie interessant ist, sondern es geht auch darum, dass die Geschäftsführer der jeweiligen Buchläden eine Anklage bekommen.
Du sagst jetzt auch mehrere der jeweiligen Buchläden. Waren das noch viele andere?
Das waren bei den Buchhandlungen in Berlin, waren es jetzt von uns. Wir haben 2 Buchhandlungen, dann gibt es noch O21 und M99, einen Infoladen. Aber im Rahmen der ganzen Durchsuchung ist auch noch ein Infoladen durchsucht worden. Red Stuff ist noch so ein Provider durchsucht worden. Also es gibt noch mehrere Orte, die durchsucht worden sind. Aber jetzt im Rahmen dieser konzertierten Aktion, sage ich mal, dass 6-mal hintereinander immer gleichzeitig an 4 Orten durchsucht wurde, das betraf also Schwarze Risse, O21 und M99.
Wie wurden diese Durchsuchungen denn begründet?
Die Durchsuchungen werden begründet, dass sie auf der Suche sind nach Flugblättern, Publikationen, die ihrer Meinung nach zur Gewalt auffordern. Paragraph 130a wird da immer zitiert und so auf der Suche nach bestimmten Publikationen sind.
Du hast vorhin von Anklagen gesprochen. Das heißt, stehen da jetzt auch Anklagen ins Haus bei euch?
Ja, und zwar ist es so, dass wir, die Geschäftsführer der Buchhandlung, jetzt Anklageschriften erhalten haben. Und das heißt tatsächlich, das geht wohl offiziell so, dass es jetzt noch vom Richter bestätigt werden muss, aber dass tatsächlich auch Prozesse zu erwarten sind, die vielleicht noch dieses, aber auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres laufen werden.
Und welche konkreten Vorwürfe stehen dann da drin?
Da ist es wiederum, geht es darum, dass wir durch Auslegen, Verbreiten bestimmter Publikationen Aufforderungen zur Gewalt und Verstoß gegen das Waffengesetz Beihilfe leisten.
Jetzt könnte man ja sagen, verbotene Bücher oder Zeitungen wurden schon immer beschlagnahmt.
Sagen wir mal so, es ist bisher so gewesen, dass die Rechtsprechung, wenn es dann zu einem Prozess gekommen ist, wir haben jetzt mal verschiedene Urteile aus den letzten 20, 25 Jahren uns natürlich auch angeguckt, da war es immer so, dass letztendlich die Buchhändler freigesprochen worden sind mit so einem Verweis darauf, dass sie nicht über alle Publikationen, die in den Läden ausliegen und bereit sind, Bescheid wissen können, dass das eine zu große Zumutung wäre und sie deshalb nicht verantwortlich sind für alles, was da rumliegt. Diese, sag ich mal, Rechtsauffassung, die will die Staatsanwaltschaft angehen und es gibt auch, ein Zitat, als unser Anwalt mal mit der Staatsanwaltschaft telefoniert hat, dass sie diese Urteile, die uns praktisch als Buchhändler bisher decken, dass sie die doch mal angehen wollen. Deshalb glaube ich die Prozesse. Das ist tatsächlich so, dass natürlich, wenn sie ein Urteil hätten, was uns als Buchhändler verpflichten würde, dass wir über alles, was in den Läden ist, Bescheid wüssten, dass das natürlich ein ungeheurer Einschnitt wäre.
Würdest du das sagen, es geht um die Verschiebung der gängigen Rechtsprechung?
Ja, das geht um und darum, dass wir als Orte, denen schon sicherlich lange ein Dorn im Auge sind und sie uns mehr als nur ein bisschen ärgern wollen, sondern tatsächlich auch durch die ständige Präsenz hier, durch die Unruhe, die damit verbreitet wird, durch die Beeinträchtigung für unsere Arbeit. Die nehmen zum Beispiel die Computer mit und geben die ein paar Tage dann nicht raus, was für uns eine ganz klare Beeinträchtigung der Arbeit bedeutet. Also das ist schon eine große Belastung für die durchsuchten Buchläden.
Wie geht es nun weiter mit diesen Anklagen und was fordert ihr auch?
Wir wollen natürlich, dass wir einen Freispruch kriegen. Und wie gesagt, es wird in den nächsten Wochen bzw. Anfang des nächsten Jahres Prozesse geben und wir hoffen, dass es da eine große Öffentlichkeit gibt, die uns unterstützt und dass letztendlich die Staatsanwaltschaft mit ihren Anträgen nicht durchkommt. Sie hatte eine erste große Veranstaltung hier in Berlin mit 250 Leuten, die gekommen sind, mehrere Beiträge. Und das war auf jeden Fall schon mal sehr ermutigend, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir da von einer politischen Öffentlichkeit alleine mitgelassen werden. Das war sehr ermutigend. Aber so eine Öffentlichkeit brauchen wir natürlich. Inwieweit es dann tatsächlich für einen Richter X eine Bedeutung hat, das kann man natürlich nicht voraussehen.
Und so eine Art politische Forderung, wie würdet ihr die formulieren?
Naja, die politische Forderung ist, dass wir weiter unzensiert unsere Publikationen zur Verfügung stellen können für eine linke Diskussion. Das ist das, was für ein Grundverständnis wir haben von so Orten wie unseren Buchhandlungen.
Mehr Infos zu der vorgestellten Kampagne unter unzensiert-lesen.de. Es klingt nach wahr werdendem Science-Fiction. Straftaten sollen, bevor sie begangen werden, durch Überwachungssysteme verhindert werden. Die Idee heißt INDECT und ist ein 15 Millionen teurer Feldversuch der EU zur intelligenten Zusammenführung europäischer Datensätze zur Überwachung zwecks der Sicherheit der Bürger. Radio Blau sprach mit Robert Albert, Koordinator für INDECT, bei der Piratenpartei Deutschland.
Also INDECT ist ein Forschungsprojekt im Rahmen des siebten Rahmenprogramms der EU, ist mit 15 Millionen Steuergeldern finanziert und auf 5 Jahre ausgelegt, bis zum Jahre 2013. INDECT an sich ist ein Akronym, steht für Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. Also ein ziemlich langes, ausgesprochenes Akronym. Übersetzt soll das Ganze so viel heißen wie intelligentes Informationssystem zur Unterstützung von Überwachung, Suche und Aufdeckung zur Sicherheit der Bürger im städtischen Umfeld.
Also jetzt haben ja viele EU-Länder die Bestrebungen, ihre Sicherheit zu verbessern, wie es dann oft so schön heißt, und machen selber dauernd irgendwelche Datenzusammenführungen. Und das ist jetzt quasi das übergeordnete Projekt der EU.
Richtig, genau. Also das Ziel von INDICT ist eben, alle bestehenden Überwachungstechnologien zu einem großen, gigantischen Überwachungsinstrument zu bündeln. Alle aktuellen sowie auch zukünftigen Systeme, das Ganze intelligent miteinander zu vernetzen, um so an ganz neue Möglichkeiten auch zu kommen. Das betrifft zum einen die IT-Welt, dass hier eine lückenlose Überwachung auch sichergestellt wird bei Websites, Blogs, Social Networks, Foren, P2P und was es sonst noch gibt, bis hin zu, es heißt so schön in Dokumenten, individuelle Computersysteme. Kann jetzt jeder selbst denken, was darunter auch, denke ich, gemeint ist. INDICT zielt aber auch jetzt auf Punkte ab, die nicht die IT wirklich selbst betreffen in dem Sinne, sondern eben auch Dinge wie biometrische Daten, Videoüberwachung und andere Punkte. Und das soll dann eben intelligent verknüpft werden, sodass man auch Profile von Bürgern erstellen kann, beziehungsweise Gefahrenlagen automatisch erkennt, im Idealfall bevor sie passieren.
Was heißt denn zum Beispiel dieses intelligent zusammenfügen? Das heißt wahrscheinlich erstmal alle Daten sammeln und in einen Topf werfen, oder?
Richtig, diese Intelligenz zu verknüpfen mit entsprechenden Algorithmen. Beispielsweise, wenn man jetzt vielleicht sich ein Beispiel nimmt, es bildet sich eine größere Menschenansammlung, dann kann man zum einen die Videotechnologie nutzen und sagen, okay, wer sind diese Menschen? Ich finde das raus mit biometrischen Daten, die ich beispielsweise aus dem elektronischen Pass mir entnehme, sehe automatisch nach, habe ich eventuell in einer Datenbank eine entsprechende Straftat, waren diese Personen auf Demonstrationen oder dergleichen, habe ich hier ein Gefahrenpotenzial und muss Behörden alarmieren oder dergleichen.
Aber so mehr oder weniger wird dann quasi jeder Bürger der EU in der einen oder anderen Datei dieses Index-Projekts genannt, weil es sind ja wahrscheinlich auch die Einwohner-Meldedaten und sonstige Dateien da zusammengefasst, oder nicht?
Richtig, also es geht jetzt nicht wirklich darum, dass jetzt Index an sich eine Datenbank ist, sondern diese eben intelligent zu verknüpfen versucht. Und darin liegt dann eben die Gefahr, dass durch diese intelligente Verknüpfung ein ganz neues Gefahrenpotenzial dann eben auch geschaffen wird. Und nach verschiedensten Kriterien dann auch Menschen in Schubladen gesteckt werden und zumindest im städtischen Bereich, wo das Ganze dann noch sinnvoller anzuwenden ist als im ländlichen Bereich, hier ein automatischer Bevölkerungsscanner auch entstehen soll.
Wo ist da der Unterschied zwischen ländlich und städtisch? Und also das mit dem automatischen Bevölkerungsscanner kannst du vielleicht mal genauer erklären.
Gut, im ländlichen Bereich ist es eben so, dass ich jetzt vielleicht nicht die Überwachungsschärfe habe wie in den Städten mit entsprechend Polizei, Videokameras und was auch noch alles dazugehört. Da tue ich mich eben leichter, das in der Stadt dann auch zu verknüpfen. Daher auch die Ausrichtung auf das städtische Umfeld. Den automatischen Bevölkerungsscanner habe ich angesprochen aus dem Hintergrund, dass es eben so ist, dass an Technologien geforscht wird, die dann automatisch jede Bewegung eines Menschen dann auch aufzeichnen und hieraus dann Gefahrenpotenzial erkennen sollen. Und wie gesagt, im Idealfall Straftaten unterbunden werden sollen, bevor sie dann auch tatsächlich passieren.
Das klingt ja nach einem sehr umfassenden Projekt. Also theoretisch könnte die Polizei in Leipzig auf die Videoüberwachungsdaten der Londoner Innenstadt zugreifen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das kann man sich so vorstellen. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass dann die Londoner Polizei etwas Verdächtiges sieht, beziehungsweise die automatische Kontrolle, die durch INDICT hier passiert, dass dann eben Videoaufnahmen aus früheren Zeiten, aus anderen Städten dann auch herangezogen werden, um dann ein Profil derjenigen Person auch zu erstellen und denen eine Gefahrenkategorie einzuweisen.
Gibt es da irgendwelche juristischen Richtlinien oder Datenschutzbestimmungen, und gibt es auch irgendwen, der diese überwachen und durchsetzen würde?
Also es gibt prinzipiell natürlich in vielen Ländern entsprechende Richtlinien. Das Thema ist, dass wir hier ein Forschungsprojekt haben und noch keinen Einsatz im klassischen Sinne, sodass wir hier nicht mit diesen Themen wirklich vorankommen, beziehungsweise das Forschungsprojekt eben von der EU festgelegt und finanziert ist auf 5 Jahre. Sofern es zu einem Einsatz kommen sollte, dann kommen eben die Punkte mit Datenschutzrichtlinien. Das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich nutzbar.
Also die Erfahrungen zeigen ja, dass alles, was zur Datenverschärfung führt, dass das auch irgendwann kommen wird. Also es ist doch wahrscheinlich abzusehen, dass, wenn vielleicht nicht in 5 Jahren, aber doch kurz darauf, irgendwann dieses Projekt eingeführt wird, oder etwa nicht?
Es ist davon auszugehen. Also die ersten großen Feldversuche sind auch geplant für das Jahr 2012 im Zuge der Europafußballmeisterschaft in Polen, in der Ukraine, sowie bei den Olympischen Spielen in London, um dann eben erste größere Ergebnisse auch zu haben, wo sich größere Menschenansammlungen dann auch auftun.
Wie gut diese Technik bis dahin entwickelt ist, werden wir möglicherweise nicht erfahren, da sich der eingesetzte Ethikrat gegen weitere Veröffentlichungen ausgesprochen hat. Die bisherigen teils kritischen Veröffentlichungen scheinen dem Ethikrat, bestehend aus Entsandten der Polizei und privater Sicherheitsdienste, zu missfallen. Weitere Informationen könnt ihr finden unter stopp-indekt.info. Streiks, Demonstrationen, Jugendbewegung, das alles gab es die letzten Wochen in Frankreich, so Hunderttausende sich gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters aussprachen. Bernhard Schmidt aus Paris informiert uns über die aktuelle Situation. Am Dienstag fand ein gewerkschaftlicher Aktionstag gegen die Rentenreform statt. Ob die Politik der Gewerkschaften einer wirklichen Mobilisierung dienlich war, stand im Zentrum des Gespräches zwischen Focus Europa und unserem Frankreich-Korrespondenten.
Also du hast recht zu sagen, es gab. Theoretisch gibt es noch, weil heute, also am Dienstag, den 23. November, ein Aktionstag der Gewerkschaften angesetzt war. Es gab auch am heutigen Tag Demonstrationen, aber in vergleichsweise winziger Größenordnung. Heute haben zum Beispiel, heute Nachmittag in Paris, 3200 Demonstrierende laut Polizei, 9000 bis 10.000 laut CGT an einem kleinen Protestmarsch um die Mittagszeit teilgenommen. Das ist vergleichsweise winzig im Vergleich zu dem, was wir in den Wochen davor hatten, wo also auch in Paris nach realistischen Schätzungen rund 200.000 Leute mehrmals hintereinander an aufeinanderfolgenden Aktionstagen im September und Oktober, noch Anfang November, noch am 6. November demonstriert hatten. Also ich denke tatsächlich, dass die Streik- und Protestwelle spezifisch gegen die Rentenreform, so wie sie bis zum 6. November stattgefunden hat, hinter uns liegt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Reform, die sogenannte Reform, das Gesetz in Kraft getreten worden ist. Es wurde durch Präsident Sarkozy am 10. November unterzeichnet und im Gesetzesanzeiger oder Amtsblatt im Journal offiziell veröffentlicht. Allerdings gibt es keine Stimmung einer bleiernen Niederlage, weil es gibt Niederlagen, aus denen man tatsächlich nachhaltig geschwächt hervorgeht. Ich erinnere an den Streik der britischen Bergarbeiter, der nordenglischen Bergarbeiter unter Arthur Scargill 1984-85. Dessen Niederlage nach einem Jahr Kampf, eine lang anhaltende Schwächung der Arbeiterbewegung unter Margaret Thatcher, signalisierte. Eine solche Stimmung gibt es überhaupt nicht, sondern es gibt tatsächlich eher verbreitet die Auffassung, dass es beim nächsten sich bietenden Anlass leicht wieder losgehen könne. Also konkret hat man an der Frage der Rentenreform durchaus verloren, das muss man so sagen, aus Faktoren, die wir analysieren können, gern auch gemeinsam diskutieren können, aber es handelt sich jedenfalls derzeit nicht um eine Niederlage, die mit einer dauerhaften moralischen Schwächung, Resignation der Gewerkschaften und ihrer sozialen Basis und der anderen sozialen Kräfte, die in dieser Protestbewegung drin waren, verknüpft, verbunden wäre.
Erstaunlich war ja, dass alle großen Gewerkschaften letzten Endes mitgemacht haben und auch dazu aufgerufen haben, bei den Protesten, bei den Streiks dabei zu sein. Vielleicht ein Blick zurück. Die Gewerkschaftspolitik, war sie sozusagen eher mobilisierend oder hatte sie auch hindernde Momente?
Das ist tatsächlich ein großes Thema, zumal man natürlich die Gewerkschaften oder Gewerkschaftsverbände in Frankreich nicht in einen Topf werfen kann, weil es Richtungsgewerkschaften gibt, die unterschiedliche politische Strömungen in der Geschichte der Arbeiterbewegung widerspiegeln. Es gibt auf überregionaler Ebene 8 Gewerkschaftsverbände, es gibt also 5 Dachverbände, die gesetzlich als tariffähige Gewerkschaftsverbände anerkannt sind. Es gibt 5 Gewerkschaftsbünde und 3 weitere etwas lockerere Gewerkschaftszusammenschlüsse auf überregionaler Ebene, die weitgehend an einem Strang gezogen haben, anders als bei anderen sozialen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit, aber um den Preis von Kompromissen und zum Teil eben auch faulen Kompromissen. Ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Die Gewerkschaftspolitik der großen Apparate, und die großen Apparate sind insbesondere die der CGT, das ist der stärkste Gewerkschaftsbund, und der CFDT, das ist der zweitstärkste Gewerkschaftsdachverband. Die CGT war bis circa 1995 den Parteikommunisten nahestehend, hat sich an der Spitze deutlich sozialdemokratisiert, ist aber immer noch eine mobilisierungsfähige und an der Basis relativ kämpferische Gewerkschaft. Die CFDT ist recht sozialdemokratisch an der Spitze. Diese beiden großen Apparate haben einerseits nicht sich klar gegen die Bewegung gestellt und eine Mobilisierung verhindert, wie es in der Vergangenheit für die CFDT der Fall war. Die CFDT hat also 1995 die damaligen Reformen, damals ging es um die Renten der öffentlichen Dienste und um die Dämpfung der Gesundheitskosten und die letzte, also jetzt inzwischen vorletzte, sogenannte Rentenreform im Frühsommer 2003 unterstützt und sich klar gegen die Streikbewegung gestellt. Das war nicht ihre Politik in diesem Fall, zumal sie es einerseits strategisch selbstmörderisch erachtet hätte, nochmal eine solche Politik zu fahren. 2003 hatte die CFDT deswegen mindestens 10% ihrer Mitgliedschaft verloren. Das sind mehrere 10.000 Menschen, mehrere 10.000 Ex-Mitglieder. Andererseits hat die politische Macht, also die Nicolas Sarkozys Regierung, auch keinerlei Angebot gemacht, dass die CFDT nutzen hätte können, um es zu legitimieren, die Seiten zu wechseln. Also es gab keine offene Demobilisierung, auch von Seiten der CGT nicht. Also auch die CFDT hat zwar viele Arbeitskämpfe in der Vergangenheit unterstützt, manchmal sich aber aus ihren eigenen Gründen auch entweder offen dagegen gestellt. Das letzte Mal, dass sie sich offen dagegen gestellt hat, war 1986, damals gegen die Eisenbahnerstreiks. Die damals noch stark parteikommunistisch und pro-sowjetisch dominierte CGT hat damals gesagt, wir sind in der Phase des historischen Überwinterns, man kann eh nicht gewinnen, man muss sich einbunkern. Es gibt andere Fälle, wo die CGT nicht offen sich gegen Streiks gestellt hat, sondern offen sie unterstützt hat, nach außen hin, aber de facto sie nach innen hin abgewürgt hat. Das gilt für den Transportarbeiterstreik 2003, auch das war nicht ihre Politik. Andererseits war es aber auch keine Politik der offensiven Unterstützung, die darin bestand hätte, alles in ihrer Kraft Liegende zu tun, damit die Streiks zum Erfolg kommen. Die Politik der CGT, der die CFDT etwas passiver bleibend folgte, die durch die CFDT unterstützt wurde, ohne dass die CFDT sehr aktiv gewesen wäre. Also die Politik beider Gewerkschaftsführungen war zu sagen, die Teile unserer Basis, die aktiv werden, die was machen wollen, die lassen wir. Die dürfen, die hindern wir nicht, denen sagen wir nicht, hört den Streik auf, sondern die sagen, macht. Aber man trägt seitens der zentralen Apparate auch nichts aktiv dazu bei, dass eine Bewegung, die über periodische Aktionstage mit Straßenmobilisierung hinausgehen würde, zum Erfolg kommt. Das heißt insbesondere, wir tragen nicht aktiv dazu bei, dass Streiks, und zwar unbefristete Streiks, zum Erfolg führen. Man hat zwar die Sektoren, die streiken wollten, das gilt für die Raffinerien, das gilt für die Häfen, das gilt auch für die Eisenbahner, machen lassen, aber man hat es nicht aktiv unterstützt und koordiniert in der Weise, dass es zu einem durchschlagenden Erfolg hätte kommen können.
Das war eine Einschätzung von Bernhard Schmidt aus Paris zu den Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich. In Lissabon fand letztes Wochenende eine Tagung der NATO statt, bei der eine neue Doktrin beschlossen werden sollte. Was dabei beschlossen wurde und wie diese Beschlüsse unter anderem den Verzicht auf den Abzug der in der Bundesrepublik gelagerten Atomwaffen sich aus der Sicht von Ute Fink, Gründungsmitglied des Bundes für soziale Verteidigung, darstellen, hört ihr im Gespräch mit Lora München.
Es ging zunächst darum, ein strategisches Konzept von 1999 zu aktualisieren. Da hatte es einen längeren Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozess gegeben, der zunächst, was neu in der Geschichte der NATO war, auch mit Expertenanhörungen und dem Befragen von Fachleuten begonnen hatte und der dann im letzten halben Jahr als Geheimprozess hinter verschlossenen Türen lief. Und es sollte dabei rauskommen, ein Konzept, welche Themen für die NATO in den nächsten 10 Jahren, also bis 2020, wichtig sind und wie sie sich um diese Themen kümmern will. Tatsächlich rausgekommen ist ein Papier mit lauter unvermittelt nebeneinander stehenden Absichtserklärungen und einigen Absagen an Dinge, auf die viele Leute in Deutschland gehofft hatten, insbesondere eine Absage an nukleare Abrüstung.
Eine Absage an nukleare Abrüstung, inwiefern?
Der Bundestag hatte ja quer durch alle Fraktionen beschlossen, dass er den Abzug der noch auf deutschem Boden stationierten letzten ungefähr 20 nuklearen Waffen der USA wünscht. Im strategischen Konzept steht jetzt drin, dass die sogenannten taktischen Atomwaffen, zu denen diese Atomwaffen zählen, so lange nicht abgezogen werden sollen aus Europa. Da gibt es noch ein paar andere Standorte, wie entsprechende Waffen, die auf russischem Boden stationiert sind, nicht innerhalb Russlands verlagert werden, was eine unrealistische Erwartung ist, weil das hieße, dass die Depots, in denen die einigermaßen sicher aufbewahrt werden, neu gebaut werden müssten. Und da wird Russland keine Veranlassung zu sehen.
Wie bewerten Sie denn diesen NATO-Gipfel insgesamt?
Insgesamt ist es ein Festhalten an den Ideen des Kalten Krieges einerseits und andererseits die Suche nach neuen Aufgaben, weil den meisten Leuten in Europa inzwischen klar sein dürfte, dass der Kalte Krieg seit fast 20 Jahren vorbei ist. Bei einer Veranstaltung hier in Berlin wurde das im Titel so formuliert: viele Mitglieder, aber keine Feinde. Das hat die neue NATO-Strategie tatsächlich auch explizit formuliert, dass sie nämlich davon ausgeht, dass es keinen militärischen Gegner gibt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wozu braucht man ein Militärbündnis, wenn dieses Militärbündnis keinen Gegner hat? Also definiert man Risiken und Bedrohungen, und da ist man einmal quer durch alles gegangen, was im Augenblick in den Schlagzeilen der Zeitung steht, von der Sicherheit im Bereich der Informationstechnik, die man also zum Cyberkrieg aufgewertet hat, bis hin zum Klimawandel, und verspricht dann, dass die NATO irgendwas dazu beitragen kann, diese Probleme zu lösen, was aus meiner Sicht natürlich völliger Unfug ist. Für IT-Sicherheit, das haben wir jetzt gemerkt, wo es darum ging, herauszufinden, wie dieser Computervirus funktioniert, der den Iran angegriffen hat. Da war kein Beitrag irgendwo aus dem entsprechenden IT-Sicherheitszentrum der NATO zu hören, aber die zivilen IT-Sicherheitsfirmen haben den Code des Virus entschlüsselt und haben herausgefunden und öffentlich gemacht, was die Absicht dieses Virus war, also auf welche Anlagen im Iran der gezielt hat, nämlich auf das im Bau befindliche Kernkraftwerk und auf die Urananreicherungsanlagen.
Und die hatten ja auch herausgefunden, dass so ein Virus im Grunde genommen nur von Staatsseite aus hergestellt werden konnte, weil das entsprechend massiven technischen und Manpower-Aufwand bedeutet hat, so kompliziert wie der war und so umfassend wie der Sicherheitslücken angegriffen hat. Das wäre ja auch Aufgabe dann der NATO, solche Sachen herzustellen. Im Grunde genommen also eine Verunsicherung.
Wenn man böse ist, dann wäre der Plan der NATO, sich im Bereich des Cyberwars zu bewegen, auch als Androhung aufzufassen, dass sie in diesem Bereich, so wie sie es in allen anderen Waffengattungen ja auch gemacht haben in den letzten 60 Jahren, dass sie in diesem Bereich auch Angriffswaffen selber herstellen wollen. Und das würde die Welt auf keinen Fall sicherer, sondern sehr viel unsicherer machen.
Das war, was die NATO will. Was wollen denn Sie? Sie wollen die NATO abschaffen.
Wir halten die NATO für eine überflüssige Institution. Der Warschauer Pakt hat sich im Sommer 1991 aufgelöst. NATO und Warschauer Pakt hatten jeweils ihre Existenz mit der Existenz des anderen Militärbündnisses begründet. Und die Existenzgrundlage für die NATO ist dadurch eigentlich vor 19,5 Jahren entfallen. Und insofern würde ich dafür mich einsetzen und mein ganzer Verband auch, die NATO so aufzulösen, wie im Sommer 1991 der Warschauer Pakt aufgelöst wurde.
Aber hat denn die NATO nicht auch eine Art Feuerwehrfunktion?
Naja, wenn man böse ist, kann man sagen, in Afghanistan hat die Feuerwehr in den letzten Jahren den Brand kräftig geschürt, und das sollte man normalerweise nicht als Aufgabe der Feuerwehr betrachten. Was man noch argumentieren könnte, wäre, dass die NATO ihren Beitrag leisten sollte, bestimmte Dinge, die sie mit eskaliert hat, zu deeskalieren. Dazu gehört zum Beispiel das nukleare Wettrüsten. Aber so wie jetzt in Lissabon auch die Franzosen nochmal argumentiert haben, dass sie sich also in die Frage, ob sie Atomwaffen haben, von niemanden reinreden lassen, auch nicht von der NATO, sieht es für mich auch nicht so aus, als könnte die NATO jetzt einen konstruktiven Beitrag zu Abrüstung und Rüstungsbegrenzung leisten. Insofern wäre die Alternative tatsächlich, dass man nicht in Militärbündnisse investiert, die von sich behaupten, dass sie aber international Frieden schaffen, obwohl sie es noch nirgendwo bewiesen haben, dass sie Frieden schaffen können. Bisher haben sie nur bewiesen, dass sie Konflikte mit militärischen Mitteln weiter eskalieren können, sondern eben massiv investieren in Kapazitäten für zivile Konfliktbearbeitung.
In Mittel für zivile Konfliktbearbeitung, das wäre dann die Vorsorgefunktion, das, was der Kaminkehrer macht, oder technische Anlagen, wenn in Ordnung gehalten werden, dass es eben nicht brennt.
Das wäre sowas wie der Brandschutz unter anderem. Das wäre aber auch eine Feuerwehr, die, um das mal als Bild zu gebrauchen, nicht in erster Linie Gerätschaften hat, um Feuer anzuzünden, sondern tatsächlich Gerätschaften hat, um Feuer zu löschen.
Und wie kann man sich das praktisch vorstellen? Jetzt nehmen wir irgendeinen x-beliebigen Konflikt, nehmen wir zum Beispiel die EU-Staaten fischen vor Afrikas Küsten die Gewässer leer. Und die Fischer haben nichts zum Fischen und jetzt fangen erste Piratenüberfälle an. Wie hätte man das auf andere Weise als durch einen Militäreinsatz lösen können?
Naja, ganz einfach dadurch, dass die EU sich selber auferlegt, nicht mehr in Küstengewässern zu fischen, an denen die Lebensgrundlage von Tausenden oder Zehntausenden von Familien hängt.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIPFM.